30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 279 von Dirty Minutes Left, liebe Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Rain Total Body Fuel Sour Apple.
Mit, ich habe geguckt, normalerweise vorher nach, habe ich jetzt nicht gedacht, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, denke ich mal. Aber das ist jetzt geraten. Stimmt, ne?
Stimmt. Und Zero Zucker.
0,03% Koffein.
Zero Zucker steht tatsächlich auf dieser Dose drauf. Nicht Zero Sugar oder kein Zucker, sondern Zero Sucker.
Zero.
Also.
Ja, ist ein bisschen. Zero der Rest Sucker aber auch auf Deutsch. Also die Dose ist eine deutsche Dose. Die haben ja manchmal auch Sachen aus dem Ausland. Da ist es dann vielleicht ganz lustig, was man da so lesen kann. Aber ich habe auch gedacht, die wäre aus dem Ausland erst, weil ich nämlich gegoogelt habe nach einem Link und dann nur irgendwelche Shops gefunden habe. Und das ist immer seltsam.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Shop-eigenes Ding hier von Lidl oder so.
Hm. Ja, das kann, ja, stimmt, das kann natürlich sein. Wir waren da letztens im Lidl, du bei in deinem, ich in meinem und haben gegenseitig Getränke uns vorgeschlagen zu kaufen.
Ja.
Weil wir uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen haben.
Richtig.
Höchstens hier bei uns. Wir haben ja so einen geheimen Videochat bei der Aufnahme. Und da sehen wir uns wenigstens virtuell.
Genau.
Aber so ist das halt.
Ich habe deine aktuelle Wohnung habe ich noch gar nicht gesehen. Da wird es auch nicht mehr zu kommen, glaube ich.
Nee, da wird es auch nicht mehr zu kommen. Ey, wir wohnen hier noch eine Woche ungefähr. Okay. Also anderthalb Wochen haben wir es noch gemietet bis zum Ende des Monats. Aber ja, jetzt gerade ist hier tatsächlich die Lage der Wohnung sehr gut, weil es ist gerade Reeperbahn-Festival.
Aha.
Das ist so ein Musikfestival, was einmal im Jahr auf der Reeperbahn und stattfindet und dann in den angrenzenden Clubs und sowas und also dann ganz viele Konzerte. Da ist dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders. Vieles wird gestreamt. In die Clubs werden dann nur ein paar Leute reingelassen, wenn überhaupt, für die Konzerte. Also es gibt ein paar Bühnen, so ein paar Theater, wie zum Beispiel das Musical-Theater hier auf der Reeperbahn, wo früher Cats lief.
Ja.
Da sind jetzt zum Beispiel auch Konzerte drin während dieses Festivals. Also die haben die Show, die normale Musical-Show, die da gerade ist, Tina Turner, glaube ich, unterbrochen und haben da halt jetzt Konzerte. Und eine Konzertbühne ist hier direkt vor meinem Fenster auf dem Spielbudenplatz.
Nice.
Das ist natürlich auch mal sehr, ja, es ist nett. Wir haben auch heute eben gerade noch schöne Musik gespielt, die war ganz gut, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass die uns hier in den Podcast reinfahren, aber gerade ist irgendwie Umbauphase. Ja, die Bühne ist beleuchtet, es stehen Leute drauf, ein Schlagzeug steht drauf, es sind noch keine Leute da. Das ist ganz lustig. Das ist halt ein Konzert, ne, eine Konzertbühne. Aber die haben davor halt immer in so in anderthalb Metern Abstand Punkte auf dem Boden gemalt oder Kreuze oder sowas abgeklebt, wo die Leute sich hinstellen müssen. Und wenn man halt ein Foto, wenn halt Konzert ist, dann stehen die Leute. Also die halten sich da dran. Es ist halt nicht da so eine Traube vor der Bühne, wie es normalerweise wäre, sondern die stehen tatsächlich so in Reihen und Spalten nebeneinander da immer. Vielleicht mal zwei Leute zusammen, die halt auch zusammen dahin gegangen sind, ne? Das ist dann ja okay. Aber das sieht ganz lustig aus für so ein Konzert.
Wahrscheinlich würden die das auch ziemlich schnell dicht machen, wenn es anders wäre, oder?
Ja, glaube ich auch. Aber, naja. Ich frage mich jetzt auch, normalerweise würden die auch viel, viel mehr Leute da reinlassen und dadurch auch viel höhere Einnahmen haben. Also, vielleicht ist es ein Minusgeschäft, aber ich finde es trotzdem ganz cool, dass sie es machen und so kriege ich es wenigstens ein bisschen mit. Ist ganz gut.
Ja. Ja, was gibt's denn noch? Es sind so wahnsinnig viele Online-Shows jetzt gerade gewesen.
So Tech-Events, meinst du?
Genau, so Tech-Events mit Neuigkeiten, Vorstellungen und so. Und die krasseste davon, die machen wir direkt zum Anfang. Das ist nämlich eine neue Kamera und zwar eine neue GoPro.
Genau, die GoPro Hero 9 wurde vorgestellt. Ein bisschen größer als die 8. Hat jetzt vor vorne ein Display, so wie die DJI Osmo. Kostet $500. Kann man sich kaufen. Wenn man eine GoPro hätte, dann würde man mehr Action-Sportarten machen, die man damit filmen könnte.
Ja.
Dann kann man sie in seinen Schrank legen. Und dann, wenn die GoPro Hero 11 rauskommt, könnte man denken, vielleicht, wenn ich mir die neue kaufe, vielleicht mache ich dann Action-Sportarten.
Ja. Ich habe mal so ein schönes YouTube-Video gesehen, das erzähle ich, glaube ich, jedes Mal, wenn es um die GoPro geht, wo ein Typ sich so eine GoPro gekauft hat und gedacht hat, damit ist alles total geil, was er macht. Und dann sieht er, hat er sich so gefilmt beim Rasenmähen und beim Abwaschen und beim Aufräumen. Und das ist alles total öde.
Die GoPro ist schon eine coole Kamera. Das ist halt eine kleine, relativ gute Qualität und halt sehr robust. Ne? Also die kann man auch gut irgendwie beim Tauchen mitnehmen. Ich habe häufig eine davon am Fahrrad. Also ich habe auch zwei GoPros. Und da die paar Male, wo ich Skifahren war damals, hatte ich auch eine GoPro dabei. Das ist schon ganz cool. Nur, wenn du halt Skifahren gehst und halt irgendwie eine Stunde Abfahrt machst oder wie lange auch immer, dann hast du halt auch eine Stunde Film aufgenommen. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der so coole Actionsprünge macht beim Skifahren. Ne? Also, sondern ist es halt eine Stunde durch den Wald fahren. Das ist ein bisschen langweilig und dann schneidet man es doch nicht. Und dann vergammelt das auf irgendeiner Festplatte, das Video. Jedenfalls geht mir das so häufig.
Ja.
Beim Tauchen ist noch manchmal ein bisschen was anderes. Wenn da irgendwie ein cooler Hai vorbeikommt oder sowas, dann kann man da vielleicht nochmal 10 Sekunden rausschneiden oder so. Aber tatsächlich, es gibt ja inzwischen auch so viele gute Alternativen, ne, wie die DJI Osmo Action-Kamera oder auch von Insta360 gibt es auch so eine coole Kamera, so eine modulare Kamera, die in ungefähr den gleichen Formfaktor. Und ja, weiß ich nicht. Also
ich finde ja so Videos tatsächlich auch, wenn du eine Stunde lang irgendwo durch den Wald fährst oder so, ich würde mir sowas angucken, aber nur dann, wenn der Ton in vernünftigem Stereo dazukommt. Weil solche Videos gucke ich tatsächlich. Ich habe neulich irgendwann in der Corona-Zeit, wo ich nicht rausgegangen bin, so ziemlich am Anfang, habe ich mir so ein Video angeguckt, wo ein Typ einfach durch New York gelatscht ist. So, das war irgendwie so ein 4-Stunden-Video oder so und ich habe davon die erste Dreiviertelstunde geguckt, ohne es zu merken. Also ohne zu merken, dass die Zeit vergeht. Ich fand es einfach interessant, so dem zu folgen. Aber der hat natürlich auch seinen Ton irgendwie angehabt. Ich weiß nicht, wie gut der Ton von so einer GoPro ist.
Ja, der ist eigentlich nicht verkehrt. Das Problem, wenn du so Ski fährst, ist halt Windgeräusche, ne? Also du hast natürlich das Gehäuse, das soll so ein bisschen die Windgeräusche auch schützen. Also jedenfalls bei den alten GoPros. Ich habe eine GoPro Hero 4, die hatte man noch in so einem Gehäuse drin. Und dann gab es halt das normale Gehäuse, was halt komplett wasserdicht ist, das mindert auch so ein bisschen die Windgeräusche, dämpft natürlich aber auch den Sound. Aber so wirklich tolle Geräusche hast du beim Skifahren jetzt nicht, ne?
Ja, aber so Atmosphärensound finde ich halt schon ziemlich cool. Also ich habe jetzt gerade von meinem Bruder so einen Link gekriegt, wo man sich verschiedene Wälder anhören kann, so auf der Welt. Da hat halt irgendjemand sich einfach Wald-Stereo-Aufnahmen gemacht und die hochgeladen. Und das finde ich halt total cool. Ich stehe so auf Atmosphärensound und so.
Ja, kann man machen.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich finde diese Action-Kameras halt eigentlich ganz cool, aber ich weiß halt auch genau, dass ich sie nicht brauche.
Ja.
Das ist so haben wollen, aber nicht brauchen.
Ja.
Und eine ähnliche Kategorie fällt die neue Xbox, die Microsoft vorgestellt hat. Und die haben zwei neue Xboxen vorgestellt. Bei Microsoft, bei den Xboxen weiß man ja nie, den Namen, da kommen wir immer so ein bisschen durcheinander.
Ja.
Die aktuell, also die jetzt kommen, heißen Xbox Series X und Xbox Series S.
Richtig.
Die X ist die bisschen stärkere mit 4K und einem Laufwerk drin. Und die S ist die bisschen kleinere mit nicht 4K und wo die ganzen Spiele nur zum Runterladen draufgeladen werden.
Genau.
Die Konsolen sind aber abwärtskompatibel. Damit kann man also alte Spiele von den vorherigen Konsolen damit spielen. Aber auf der Xbox Series S kann man keine Spiele spielen, die von der Xbox One Series X, also von der guten Xbox One, die Spiele kann man davon nicht spielen. Das ist alles so kompliziert. Ich finde, Microsoft hat da mit ihren Namen ein bisschen, naja, sie hätten sich das besser machen können. Finde ich.
Ja, hätten sie tatsächlich. Also was halt spannend ist an diesen beiden Kisten, dass die günstigere nur 300 € kostet, die weiße Series S, mit der du halt auch alle aktuellen Spiele spielen kannst, wenn du sie denn digital kaufen magst. Wofür das tatsächlich ein sehr interessantes Gerät ist, ist für den Online-Spieledienst Game Pass von Microsoft, heißt der, wo es tatsächlich auch ein Angebot gibt, dass du dir die Konsole da mitfinanzierst. Das heißt, du zahlst irgendwie 25 Euro pro Monat und kriegst eine Xbox Series S und diesen Dienst. Und dann bindest du dich an, für 2 Jahre an Microsoft und dann hast du die Konsole quasi, kriegst du upfront und zahlst dann da deine, ich weiß nicht, was das dann sind, 700 Euro insgesamt für. Aber hast dann halt auch alle Spiele, die damit rauskommen. Und das ist schon ein ziemlich cooler Service eigentlich. Also für Leute, die keinen Bock haben, sich irgendwelche Software ins Haus zu holen auf physikalischen Medien, für die ist es ziemlich cool. Und für die Leute, die das nutzen wollen und sich zusätzlich noch physikalische Medien holen wollen, gibt's halt die Series X. Die kostet 500 Euro, wenn man sie kauft. Oder man zahlt in diesem Abo-Dienst 35 pro Monat. Und kann damit dann auch natürlich seine alten Xbox 1 Spiele spielen, seine Xbox 360 Spiele und Xbox One und wie sie alle hießen, die vorherigen Modelle. Und das ist schon ein ziemlich, ziemlich cooles Angebot. Also ne, ich habe ja immer ein paar Xbox 1 Spiele und eine Xbox 360 herumliegen und wenn ich die irgendwann nicht mehr brauche, dann kaufe ich mir einfach das aktuelle Xbox Modell und kann die dann damit spielen. So. Und das ist, also das ist schon ziemlich reizvoll. Aber ja, ich brauche einfach keine weitere Konsole momentan von Microsoft und deswegen lasse ich das sein, die zu kaufen.
Ja, ich habe ja die vorherige Xbox, also ich habe die Xbox One, also das erste Modell der vorherigen Xbox-Generation, also nicht die One X oder so. Aber ich habe tatsächlich dort deutlich weniger Spiele, als ich für die PlayStation zum Beispiel habe. Ich weiß es nicht. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem zwischen Sony und Microsoft, dass man eigentlich die Konsolen tun sich ja nichts, ne? Das ist so eine Geschmackssache, welche du jetzt haben möchtest. Spiele sind häufig die gleichen, bis natürlich auf die Exklusivtitel. Aber es hängt so ein bisschen mehr davon zusammen, was deine Kumpels haben, mit denen du vielleicht online spielen möchtest. Ja. Wenn die alle auf PlayStation sind, dann bringt es dir nichts, wenn du der Einzige bist, der eine Xbox hat. Kannst du halt alleine FIFA spielen.
Ja, wobei Microsoft sich ja tatsächlich, sie haben es ja schon mit der Xbox One versucht, sich anders zu positionieren als Sony. Und jetzt machen sie es halt noch viel extremer über diesen Game Pass Service. Das heißt, die Microsoft eigenen Spiele, und das sind, ich weiß nicht wie viele Dutzend pro Jahr, also es sind schon echt viele, die kommen halt alle kostenlos zu Game Pass. Das heißt, so ein Microsoft Flugsimulator 2020 beispielsweise kannst du halt einfach spielen, ohne dass du das Spiel kaufen musst.
Und die EA-Spiele sind, glaube ich, auch mit drin, ne?
Stimmt, das gibt's jetzt seit neuestem auch. Also es sind auch irgendwie 90 EA-Spiele da mit zugekommen, die man damit irgendwie spielen kann. Keine Ahnung, wer EA-Spiele spielt, aber
Need for Speed war immer ganz gut.
Stimmt. Und Mass Effect ist, glaube ich, auch inzwischen unter EA. Naja, jedenfalls gibt's die Spiele dann auch noch dazu. Und dafür ist es halt schon ein ziemlich cooles Angebot. Und eben diese Abwärtskompatibilität bei der Xbox Series X, die macht's halt auch komplett anders als die PS5, weil die hat nämlich null Abwärtskompatibilität. Da gibt's zwar einige Spielehersteller, die jetzt gesagt haben, hey, wenn ihr das Spiel auf der PS4 habt, dann kriegt ihr das kostenlose Update auch für die PS5, um eben noch ein paar PS4-Spiele zu verkaufen jetzt. Aber das ist schon ein ziemlich anderer Ansatz von der Nutzbarkeit. Und der Game Pass, der jetzt kommt, den kannst du ja in Teilen sogar auch auf deinem Android-Gerät nutzen oder auf deinem was weiß ich was für ein Gerät, was eben erlaubt, dass da Spiele-Streaming passiert.
Also nicht auf dem iPhone.
Genau, nicht auf dem Apple TV und nicht auf dem Mac, weil Apple halt an der Stelle einfach ein super Arsch ist.
Ja. Sony fährt jetzt mit der PS5, die halt auch vorgestellt wurde, vorgestern oder so, eine ähnliche Strategie, dass sie zwei Konsolen rausbringen. Und bei denen ist aber beides PS5. Die sehen auch fast gleich aus, bis auf das die eine einen Schlitz hat, wo man eine CD reinschieben kann.
Genau, die größere hat einen etwas breiteren Fuß und die kostet aber auch 500 Euro Dollar und ich glaube, die kleinere kostet 400, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil es mich auch noch weniger interessiert als bei der Xbox, einfach deswegen, weil das keine Abwärtskompatibilität hat und ich da gar kein Spiel für hätte. Quasi. Und das ist halt schon blöde. Ja, das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie ein PS4-Spiel mir kaufen würde, dann könnte ich das darauf nicht spielen. Es ist nicht so reizvoll. Auch wenn der neue Controller der PS5 jetzt ja erstmalig so ein bisschen so aussieht wie der von der Xbox und mir damit erheblich besser gefällt, würde ich mir eine PS5 einfach nicht kaufen wollen.
Bei Sony gibt es ja aber auch sowas wie diesen Microsoft Game Pass. Das heißt, bei Sony
PS
nicht Plus. PlayStation Plus. Nee, Plus ist das nicht. Nochmal extra. PlayStation Now. Kostet einen Zehner im Monat und dann hat man auch so ein Spiele-Abo. Aber wie gesagt, habe ich auch nicht, ich weiß nicht, was für Spiele da immer so da drin sind. Hunderte Spiele auf Abruf, 650 Spiele, bla bla bla. Keine Ahnung.
Ja.
Da werden sich die Leute, die sich da mit mir auskennen, sicherlich besser auskennen.
Scheinen sich aber tatsächlich wie geschnitten Brot zu verkaufen. Sämtliche Vorbestellungen für alle Varianten von beiden Konsolentypen sind einfach ausgebucht. So.
Ja, ich habe es gelassen. Also ich hole mir es mehr, wenn Mario Kart draußen ist. Nee,
für die PS5 oder für die Xbox jetzt?
Genau. Nein, wahrscheinlich irgendwie, wenn keine Ahnung, wahrscheinlich wenn Street Fighter 6 rauskommt oder Marvel vs. Capcom 5. Dann vielleicht, aber mal abwarten. Letztes Mal, bei der letzten Generation, habe ich ja beide gekauft, beide Konsolen, als sie relativ neu waren. Das mache ich dieses Mal nicht.
Nee, würde ich auch nicht machen. Also, nee, ich finde, so eine Konsole, die braucht immer ein paar Exklusivtitel, damit es sich so ein bisschen rechnet, die überhaupt zu haben. Also, ne, unter, ich sag mal, 5 Exklusivtitel, die ich auch tatsächlich spielen würde, nicht nur spielen will, würde ich mir halt eine PS5 oder eine Xbox Series X nicht anschaffen. Und ich habe bei der PS4 gemerkt, ich habe da durchaus ein paar Titel gehabt, die ich hätte spielen wollen. Und jetzt hast du mir deine geliehen und ich habe es einfach nicht gemacht. Also ich habe sie mir tatsächlich gekauft so und dann habe ich sie einfach nicht gespielt. Die liegen hier original verschweißt rum, weil ich mag halt einfach PS4 spielen nicht so gern. Und deswegen weiß ich, dass es eine gute Entscheidung war, die einfach nicht zu kaufen, die Konsolen.
Ja. Und du spielst ja lieber auf der Switch.
Richtig, ich spiele tatsächlich auf der Switch. Da gibt es auch momentan wieder Gerüchte, dass es eine 4K-Version irgendwann nächstes Jahr geben wird. Dass es einen Nachfolger für die Switch geben wird, ist ziemlich klar, weil Nintendo hat es gerade bekannt gegeben, dass der 3DS nicht weiterverfolgt wird. Und sie haben Entwickler gefragt, also der ist jetzt quasi nicht mehr unterstützt, offiziell. Und Nintendo hat Entwickler gefragt, ob sie nicht ihre Spiele mal für 4K jetzt bitte rausbringen mögen, also vorbereiten mögen. Was auch ein ziemlich eindeutiges Zeichen ist, dass da irgendwas Neues kommt. Und es ist im nächsten Jahr dann auch tatsächlich schon wieder 4 Jahre her, dass die Switch auf den Markt kam. Die ist ja quasi unverändert bislang. Also sie hat einen etwas stärkeren Akku bekommen, beziehungsweise einen etwas effizienteren Chip und eine kleinere Version. Aber eigentlich ist es dieselbe Hardware wie vor 4 Jahren dann. Mhm. Und deswegen ist es zu erwarten, dass da was Neues kommt.
Und es ist auch zu erwarten, dass die quasi weiter auf der Switch-Welle fahren. Also, dass sie jetzt nicht sagen, wir bringen jetzt hier die V2 raus oder die, also eine Nachfolgekonsole, sondern eher eine Iteration dieser Konsole.
Ja, genau. Nehme ich auch tatsächlich an. Also, meine wahrscheinlichste Theorie ist, dass sie eine neue Switch rausbringen, auf der die alten Switch-Spiele allesamt laufen. Und die auch mit demselben Account läuft und die aber 4K kann. Also wo ich noch nicht so sicher bin, ist, ob Nintendo sagt, hey, liebe Hersteller, sorgt dafür, dass eure Spiele, die ihr jetzt bringt, alle auch auf der Switch laufen. Oder ob sie zulassen, dass die nur auf der neuen Konsole kommen. Das wäre da denkbar.
Also entweder, dass sie sagen, okay, alle zukünftigen Spiele laufen auf allen Konsolen, auf allen, die Switch gebrandet sind. Mhm. Oder die fahren sowas, wie sie beim DS gemacht haben, um das mal, glaube ich, so zu sagen. Es gibt einen DS und einen 3DS und die DS-Spiele laufen auch auf dem 3DS, aber die 3DS-Spiele laufen nicht auf dem DS.
Genau.
Sie laufen dann hinterher wieder auf dem 2DS. Also das ist...
Ja.
Naja. Nintendo hat da manchmal ein bisschen andere Strategien als andere Konsolenhersteller.
Richtig. Und wir können uns da einfach überraschen lassen. Die haben ja jetzt tatsächlich auch ein paar Directs gemacht in letzter Zeit und da waren einige spannend bei. Wir reden nachher noch über Hyrule Warriors, das Neue, was da kommen soll irgendwann. Und sie hatten tatsächlich ein paar Nintendo Direct Partner Showcases. Und jetzt lief gerade die dritte davon. Die ersten zwei waren relativ öde. Da gab es also ein paar Indie-Titel und nichts Dolles ist vorgestellt worden. Und das wirkte alles ein bisschen lieblos. Und jetzt ist halt eine rausgekommen am 17. September, die tatsächlich einige ziemlich schöne Überraschungen für Switch-Spieler gezeigt hat. Nämlich gibt es ein neues Monster Hunter und das heißt Monster Hunter Rise wird irgendwann im nächsten Jahr, ich glaube im April oder so, auf den Markt kommen. Sieht ein bisschen so aus wie Monster Hunter Generations Ultimate und scheint also mehr so den klassischen Monster Hunter Stil dem zu folgen und nicht dem Monster Hunter World Stil, der ja so ein bisschen zugänglicher war. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe ja das Generations Ultimate eine Weile lang gespielt. Will das eigentlich auch immer noch mal weiterspielen, aber mir fehlt einfach die Zeit, weil das einer von den Titeln ist, wo du wahnsinnig viel Zeit reinstecken musst, wenn du da gut drin sein willst oder überhaupt nur ein bisschen verstanden haben willst, was du eigentlich machst. Da kommt also jetzt ein Monster Hunter Rise nächstes Jahr. Außerdem gibt es irgendwann im nächsten Juni ein Monster Hunter Stories 2, was so ein rollenspiel-lastiges Anime-Spiel ist. Auch von Capcom natürlich. Und was dann am Ende dieser Direct auch noch vorgestellt wurde, ist die Switch-Version von Ori and the Will of the Wisps. Also der Nachfolger von Ori and the Blind Forest, was ich gespielt habe und sehr, sehr, sehr gut fand. Das ist vom Spielerischen her ist es fast so schön wie Hollow Knight, aber erheblich kürzer. Also das ganze Spiel ist halt sehr viel mehr linear und sehr viel geskripteter. Und da bist du halt nach irgendwie 8 bis 12 Stunden durch, je nachdem, ob du alles suchst oder nicht. Und bei Hollow Knight bist du da eher bei 250 Stunden, wenn du alles finden willst und alles machen willst. Also das ist schon ein großer Unterschied. Aber das gibt's halt jetzt auch für Switch. Und es ist halt ein Microsoft-Spiel. Also Microsoft scheint es inzwischen tatsächlich völlig egal zu sein, wo du die Spiele spielst, die sie produzieren. Und das macht sie sehr sympathisch für mich. Mhm.
Ja, wenn sie jetzt nicht noch eine eigene Konsole rausbringen würden, könnte man denken, sie würden den Weg von Sega gehen, die dann hinterher auch keine Konsolen mehr hatten, sondern einfach nur Spiele produziert haben.
Richtig.
Ja. Wollen wir uns mal an den Elefanten ranwagen?
Ja.
Der hier im Raum noch rumsteht.
Ja.
GoPro hat ja, nein. Apple hat auch eine Keynote. Also, oder eine. Es war ja nicht wirklich eine Keynote, sondern ein Event, Apple-Event, wo sie neue Produkte vorgestellt haben. Womit fing es nochmal an?
Ich würde ja tatsächlich damit anfangen, was das wirklich krass Spektakuläre an dieser September-Keynote von Apple ist. Sie haben nämlich zum ersten Mal seit, ich glaube, 12 Jahren kein neues iPhone vorgestellt.
Ja, das kommt noch.
Zwar ja, aber jetzt gibt's halt keins. So, und das war bislang immer der Zeitraum. Und ich nehme an, da hat Corona-Covid denen jetzt einfach einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn die Nutzer, die das dringend brauchen, Glück haben, dann kommt vielleicht im Oktober noch eine Vorstellung davon. Mhm. Aber ansonsten könnte es sein, dass sich der Zyklus, in dem das veröffentlicht wird, auch jetzt dauerhaft ändert. Also, ne, es ist alles geht so.
Ja. Wer bist du Kunde für ein neues iPhone?
Nee, bin ich nicht. Ich habe das iPhone 11, bin da sehr zufrieden mit und hoffe, dass ich die nächsten 4 Jahre kein neues brauche. Was ich an iPhones immer spannend finde, ist, wenn die Kamera sich dramatisch verbessert. Und das war jetzt gerade zum 11er der Fall. Und ich glaube, dass die nächsten paar Iterationen mich da nicht vom Hocker reißen können.
Also was sie jetzt wahrscheinlich einbauen, ist ja diesen Radar-Sensor, den sie auch im iPad Pro eingebaut haben. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der ins iPhone wandert.
Das würde ich auch vermuten. Aber wahrscheinlich nur in die Pro-Version.
Ja.
Also das ist quasi so ein Teilchen-Emitter, wo die daneben liegende Kamera dann sieht, wie weit diese Teilchen geflogen sind und dadurch erkennt, wie weit diese Elemente, die sie sieht, im Raum entfernt sind. Wodurch dann quasi die 3D-Objekterkennung des iPads momentan eben und des zukünftigen iPhones dann viel besser werden.
Ja, aber wie gesagt, es wurde nicht vorgestellt, deswegen reden wir auch gar nicht drüber, sondern wir reden über Uhren, glaube ich, als erstes.
Genau, zuerst wurde nämlich die Apple Watch Series 6 vorgestellt, die wieder nur ein sehr, sehr kleines Update ist. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es diesmal tatsächlich einen neuen Prozessor, der auch schneller ist als das letzte Modell, nämlich irgendwie 40% oder so. Und es gibt jetzt zwei neue Features, wenn ich mich nicht irre. Das eine ist ein CO2, also ein Sauerstoff, Messer für Sauerstoff im Blutgehalt.
Blutsauerstoff, genau.
Blutsauerstoff, was wohl wichtig ist, auch um damit zum Beispiel Covid-19 zu erkennen, weil da wohl, ohne dass der Mensch selber das merkt, der Sauerstoffgehalt im Blut einfach ziemlich niedrig wird. Wobei Sauerstoffgehalte im Blut, habe ich mir sagen lassen, sind halt normalerweise so bei 97%. Wenn du richtig viel krassen Leistungssport gemacht hast, dann gehen die auch schon mal auf 95 runter. Und bei Corona-Patienten gehen die halt auch manchmal schon auf 90 runter, ohne dass die Leute das merken. Und das würde dann halt so eine Uhr möglicherweise feststellen und könnte dir dann sagen, hey, guckst du mal besser deinen Arzt näher an.
Ja, ja, ja.
Und das andere Feature ist, dass da jetzt ein Altimeter drin ist. Ein Höhenmesser für absolute barometrische, Höhe.
Barometrische Höhenmesser, oder?
Ja, kann sein.
Also relative Höhe. Luftdruck, relativ. Ja, ist ganz nett für so Leute, die halt in den Bergen wohnen. Also ich wohne da hier auch unweit eines Berges, dem Hamburger Berg. da sind aber die Höhenunterschiede, die man so von sich, also die mein Kopf dort machen würde, wären eher so 1,80 Meter Höhenunterschied. Wenn ich hinfalle, unter dem Tisch liege, dann ist mein Kopf 1,80 Meter niedriger, als er vorher war. Da hilft es, glaube ich, nicht so sehr viel.
Ja. Das Einzige, was da auf- und absteigt, ist das Niveau, aber eigentlich nur ab.
Genau. Ja, es gab noch viele, viele Armbänder. Einmal sowas ganz Komisches, also nicht komisch, sondern es sieht ja ganz nett aus, aber eigentlich für, ich würde sagen, für Apple untypisch. Ein Armband für die Uhr ohne Verschluss, sodass du es halt in der richtigen Länge kaufen musst.
Ja.
Was natürlich dann die Produktvielfalt, die die in den Läden haben, von diesem Armband. Du hast dann halt, keine Ahnung, blaues Armband ohne Verschluss, aber du hast dann nicht eins, sondern du hast dann 12 davon im Lager rumliegen.
Mhm.
Also 12 unterschiedliche Größen. Und das ist etwas, wo ich, also ich bin jetzt kein Logistiker, aber ich habe in meinem Studium auch ein paar Sachen gelernt, dass man halt vermeiden soll, viele verschiedene Sachen zu haben in seiner Maschine. Ne? Am besten benutze nur eine Sorte von Schrauben, weil dann musst du auch nur eine Sorte von Schrauben auf dem Lager halten. Und wenn du halt 18 verschiedene Sorten von Schrauben benutzt, dann musst du halt 18 verschiedene Schrauben im Lager halten. Und das ist halt dumm. Und deswegen wundert mich, dass das Apple das sowas rausbringt. Aber
ich glaube, dass es da einfach nur so 4 verschiedene Größen gibt oder so. Ich weiß es halt auch nicht. Was aber spannend ist, ist, dass Apple natürlich jetzt auch dazu ein PDF zum Runterladen anbietet, wo man dann das ausdrucken kann in Originalgröße quasi, sich um das Handgelenk legen kann und dann checken kann zu Hause schon, welche Größe man denn wohl braucht.
Ja. Ja, ich weiß, also sieht ganz nett aus. Vor allem, die haben auch so ein geflochtenes, das sieht ganz nett aus. Aber da ich keine Apple Watch trage und ich auch nicht plane, mir die neue zu kaufen, ist es auch hinfällig für mich.
Wenn sie dir jetzt einfach zu teuer wäre, dann könntest du ja auch jetzt zur neuen Apple Watch SE greifen, die ab $280 anfängt. Wahrscheinlich sind es so 350 Euro. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Das ist quasi das Vorjahresmodell, ne?
Genau, das ist quasi das Apple Watch 5 Modell. Ich glaube, es fehlen tatsächlich ein paar Features, aber es ist nichts Relevantes dabei. Achso, es ist kein EKG drin.
Mhm.
Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr brauchbares Modell für Leute, die vor allem die Notifications nutzen wollen und so ein bisschen sich fit halten wollen und so. Also $280 ist schon auch ein guter Einsteigerpreis für so ein Widget-Gadget.
Ja, kann man, wenn man das mag. Also ich habe noch die Apple Watch 1 irgendwo rumliegen.
Na, die ist halt erheblich langsamer und deswegen nicht mehr so richtig zu gebrauchen, während so eine Apple Watch SE eben schon hilfreich ist.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann nochmal.
Also ich find's gut, weil ich plane ja auch meine Apple Watch jetzt eine Weile zu behalten, solange bis sie zerfällt, hoffe ich. Was hoffentlich noch lange dauert. Und wenn die dann vorhandene Apple Watch SE mir reicht, dann kaufe ich halt auch die. Also als ich mein iPhone 11 jetzt gekauft habe letztes Jahr, da gab es halt das neue iPhone SE nicht. Inzwischen würde mir das vielleicht sogar reichen. Also ich brauche eigentlich nicht so wahnsinnig viel inzwischen. Die technische Entwicklung, die hat mich so weit überholt, dass ich mit Vorgängermodellen auch glücklich bin.
Ja, die Geräte sind halt auch gut genug. Ich benutze ja auch immer noch mein iPhone 10R
ja.
Und bin damit eigentlich auch noch recht glücklich.
Genau, also ne, deswegen die Anreize, so ein neues Gerät zu kaufen, die sind auch ziemlich gering inzwischen. Also ja. Es sei denn natürlich, es gibt große Designänderungen, wie zum Beispiel beim neuen iPad Air.
Ja, das ist ganz nett geworden. Das hat irgendwie den Formfaktor von dem aktuellen iPad Pro bekommen. Also den Button unten, der ist weg. Da ist jetzt diese Funktion vom Touch ID ist in den Power-Button, der oben am Gehäuse ist, gewandert. Und es unterstützt den neuen Pencil, der dann so induktiv geladen wird am Gehäuse, also nicht mehr wie so ein Schminkspiegel vor sich hergetragen werden muss. Ja, eigentlich ganz cool. Das bisschen doof ist, der Speicherplatz ist ein bisschen gering, finde ich. Also es gibt, war das nicht 64 GB und 256 GB? Und ich glaube, wenn ich ein iPad kaufen würde, würde ich schon gerne 512 GB haben wollen. Glaube ich.
Kann sein. Ich habe halt ein 2013er iPad Air und das hat 32 GB. Das ist mir tatsächlich schon lange zu wenig. Also ich würde wenigstens 64 GB nehmen, weil inzwischen löschen sich da automatisch viel benutzte Programme bei mir, weil da einfach so wenig Platz drauf ist. Also weil das System inzwischen selber so viel braucht und die ganzen Streaming-Apps inzwischen auch so viel brauchen. Also ich überlege tatsächlich, ob ich nicht irgendwann mal mein iPad Air updaten sollte auf die neue iPad ohne Namen-Generation. Und da haben sie jetzt auch ein neues vorgestellt. Das iPad 2020 oder ich weiß nicht, wie sie es nennen werden. Was tatsächlich ziemlich cool ist auch. Also das hat ziemlich brauchbare Werte und es scheint schnell genug zu sein. Da ist ein A12X drin, glaube ich. Während jetzt in dem neuen iPad Air ein A14 ist. Aber dafür kostet es eben initial 330 Euro. Und das iPad Air kostet irgendwie 600. So, ne? Ich meine, wenn ich tatsächlich mit diesem iPad Air irgendwas computermäßiges, sinnvolles, produktives machen könnte, und ich spreche da ausschließlich von Podcasting im Grunde, dann wäre das eine Überlegung für mich. Aber solange das quasi nur irgendwie für Texte schreiben ist, dafür reicht auch mein 2013er iPad Air noch.
Ja, ja. Ich finde halt das mit dem Stift ganz interessant. Also ich hätte schon Lust, ein bisschen zu zeichnen. Nicht, dass ich zeichnen könnte, aber ich würde es halt gerne üben und lernen. Mhm. Und da finde ich halt gerade den neuen Stift halt schon ganz praktisch. Vor allen Dingen, dass man den halt so da dann am Gehäuse befestigen kann und so.
Das finde ich auch cool. Und ich finde auch gut, dass da jetzt diese neue Tastatur mitpasst, die ja diesen sehr praktischen Halterungsmodus hat, wo du dein iPad quasi in jeder Position, in jeder Höhe gelagert vor dich positionieren kannst. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ne, also wie gesagt, wenn es für mich als Computerersatz taugen würde, dann würde ich es nehmen, aber tut's halt nicht.
Ja, na, ich überlege noch, ob ich mir das iPad Air, das aktuelle, dann zulege oder vielleicht doch das iPad Pro. Mal gucken.
Du hast inzwischen Musik im Hintergrund. Ist dein Konzert angegangen?
Ich glaube, die sind am Proben.
Okay.
Ja. Aber das kriegt ja vielleicht unser lieber Freund der Auphonic weg. Ansonsten ignorieren wir es einfach weg.
Richtig.
Apple hat noch ein paar Sachen vorgestellt im Rahmen der Dienste. Und zwar einmal Fitness Plus. Ein Dienst, der nicht in Deutschland starten wird, sondern erstmal nur in englischsprachigen Ländern, wo sie Fitnesskurse anbieten, welche, die man ohne Geräte oder nur mit Hanteln machen kann und auch welche, wo man so ein Spinningrad oder eine Rudermaschine für braucht. Interessiert dich sowas?
Tatsächlich ja, aber ich bin momentan einfach mit Ring Fit Adventure ziemlich glücklich und würde da jetzt keinen weiteren Dienst für brauchen, sondern immer nur den nehmen, wenn ich irgendwas machen will. Ansonsten ist es quasi so eine Kampfansage an Freeletics, was ja in Deutschland relativ beliebt ist auch. Und soweit ich mich erinnere, ist Freeletics tatsächlich auch nur englischsprachig gestartet hier bei uns. Und da traut sich Apple offensichtlich nicht ran. Also weiß ich nicht so genau, warum die meinen, man könne den deutschen Markt da irgendwie außen vor lassen, nur weil man eben keine deutsche Sprache hat. Also ich glaube, es würden viele Leute auch... Ich meine, was wird denn da gesagt in diesen Videos, die man sich anguckt? Up Nochmal. And down and one, two, three. Go, das kriegst go. Du schon auch raus, wenn du die Sprache nicht beherrschst. Also, ne?
Ja.
Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es wird auch nicht lange dauern, bis es in mehreren Sprachen zur Verfügung steht. Ich meine, natürlich ist Europa mit seiner Vielfalt an Sprachen irgendwie da schon speziell und es ist simpler, irgendwie nur Australien und UK und US zu bedienen. Ja, also ich fände das spannend, wenn ich jetzt nicht mit Ring Fit Adventure so glücklich wäre. Aber es ist halt auch Teil von der neuen Sammlung von Diensten, die Apple anbietet. Die heißt irgendwie Apple One und da gibt es drei verschiedene Versionen von. Die günstigste Apple kostet 15 3. Euro.
Apple 3. Drei verschiedene Varianten.
Ja, die günstigste kostet irgendwie 15 Euro, ist für Einzelpersonen gedacht und beinhaltet TV, Musik, Gaming und Platz.
Speicherplatz.
Und
ein bisschen Speicherplatz.
Genau, ein bisschen Speicherplatz. Man kann in all diesen Apple One-Dingern den Speicherplatz dann auch erweitern, gegen zusätzliches Geld natürlich. Und ich habe zuerst gedacht, okay, dieser Familiendienst hier, die zweite Stufe, der wäre für mich irgendwie spannend. Da zahlst du nämlich 20 Euro im Monat, kriegst 200 Gigabyte an Speicherplatz und eben auch die drei Dienste, aber für Familien. Also Apple Music und TV und Gaming. Und dann ist mir aufgefallen, Apple Music reizt mich so ein bisschen. Ne, das würde ich vielleicht mal zwischendurch ein bisschen benutzen. Das einzig coole Feature, was ich daran wirklich vermisse in meinem täglichen Leben, ist der, ich glaube, sie haben es Musicologist genannt, quasi die clevere Verwaltung deiner Musik. Das heißt, du kannst sagen, hey, Apple, spiel Musik, die mir gefällt. Und dann weiß Apple, was dir gefällt und spielt halt sowas. Oder du kannst sagen,
nein, hey, Apple weiß nicht, was mir gefällt.
Ja doch, das hat tatsächlich funktioniert. In den paar Probemonaten, die ich da hatte, habe ich das so gemacht und es hat funktioniert. Und es war nicht, also wenn ich jetzt mal im Telefon sage, hey Apple, spiel Musik, die mir gefällt, dann sagt mein Telefon, ich spiele all deine Musik random. So, okay. Ne, die Educated Guess könnte auch funktionieren, aber das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. So, deswegen ist Apple Music ein bisschen interessant. Apple TV Plus ist für mich auch ein bisschen interessant, solange es da Serien gibt, die mich interessieren. Das ist halt in einem Monat pro Jahr vielleicht der Fall, vielleicht auch mal zwei so. Jetzt gerade gibt es da irgendwie Ted Lasso, was wohl ganz gut sein soll. Und es gibt natürlich The Morning Show, davon die zweite Staffel würde ich auf jeden Fall sehen. Aber das würde ich dann halt einen Monat lang buchen, das alles gucken und dann wieder abbestellen. Ja. Und Apple Gaming habe ich festgestellt, da habe ich halt zwei Spiele probiert und der Rest interessiert mich einfach null. So, und deswegen würde ich das nicht dauerhaft bezahlen wollen. Ja, so, deswegen ist es für mich einfach, abgesehen davon sind die 200 Gigabyte auch kein für mich ausreichender Platz. Ich habe halt momentan Terabyte
hab ich an auch.
Platz ja. Und davon belege ich auch so knapp die Hälfte. Weil ich einfach da ganz viel Daten und Backups und so ein Zeug auch drin habe und da eben auch mehrere Computer mit speichere. Deswegen kommt weniger Platz für mich da auch nicht in Frage. Und das müsste ich dann ja quasi noch da drauf liegen. Und deswegen ist es einfach kein sinnvoller Dienst für mich. Und dann gibt es quasi noch einen Premium-Dienst in den USA und den Diensten, die eben dann jetzt diesen Sportkram auch noch anbieten, den Ländern, wo eben Sport und News mit drin sind. Und die News, die Apple News, die gibt es ja quasi auch nur als Podcast. Oder eben, der ist übrigens sehr empfehlenswert, der Apple News Podcast, jeden Tag 8 Minuten, kann man sich gut anhören. Nur in englischsprachigen Ländern. Also ne, Apple News gibt es jetzt irgendwie seit 4-5 Jahren oder so, aber auch nicht bei uns in Deutschland. Also gibt es diesen Premium-Dienst dann eben auch nicht, weil da gibt es ja keinen Vorteil durch.
Ja, da wären dann aber die 2 Terabyte mit drin. Mhm. Ich habe auch 2 Terabyte Speicherplatz bei iCloud und benutze 1,7 Terabyte und von diesen 1,7 Terabyte sind 1,6 Terabyte Fotos.
Ja, genau.
Und deswegen, also ich bezahle zurzeit irgendwie 20 Euro im Monat, 10 für Speicherplatz und 10 für Apple Music. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also ich müsste ja schon den mittleren Dienst haben und dann nochmal zusätzlich Speicherplatz dazu kaufen. Das lohnt sich ja bei mir gar nicht. Also, ja. Weil Apple TV Plus, Morning Show habe ich geguckt, fand ich gut. Das Problem bei Apple TV Plus, finde ich, ist, dass es halt tatsächlich nur den Exclusive Content gibt, den Apple halt selber produziert. und jetzt nicht wie zum Beispiel bei Netflix noch irgendwelche alten Filme oder so, die du halt mal mit angucken kannst oder also der Backkatalog ist halt sehr gering bei Apple TV Plus. Deswegen lohnt es sich, das eher mal so sich für einen Monat zu shoppen, das zu gucken, was man gucken möchte und dann wieder abzubestellen.
Genau.
Und bei Apple Arcade hast du schon richtig gesagt, da gibt es irgendwie zwei, drei lustige Spiele. Exit the Gungeon finde ich zum Beispiel sehr gut. Mhm. Gibt es aber inzwischen auch auf der Switch und da habe ich mir gekauft. What the Golf war ganz lustig, gibt es inzwischen auch auf der Switch.
Ja, zwei nachher Wildheart sollte jeder gespielt haben, habe ich halt einmal gespielt, das reicht jetzt.
Ja, und deswegen brauche ich jedenfalls auch Apple Arcade nicht. Das kann natürlich für jemanden, keine Ahnung, der Familie und Kinder hat, die die ganze Zeit irgendwelche Spiele spielen wollen auf dem Telefon, für die ist das vielleicht besser, weil die dann halt nicht die Schlumpfbären-Spiele spielen, sondern hoffentlich die Apple Arcade-Spiele. Aber wahrscheinlich wollen die dann doch eher die Spiele spielen, die auch ihre Kumpels auf dem Schulhof spielen. Und das sind dann wieder die Schlumpfbären-Spiele.
Nee, das sind Fortnite dann, aber da gibt es ja jetzt keine... Nintendo hat übrigens eine Fortnite-Switch jetzt auf den Markt gebracht. Die ist angekündigt, kommt irgendwann im Oktober. Ich glaube, die haben ziemlich schnell geschaltet und festgestellt, hey, Moment, wenn das jetzt auf iOS-Geräten und so nicht mehr läuft, bringen wir doch unsere eigene geile Switch mit links blau und rechts gelbem Joy-Con. Ja, cleverer Move. Ja, ich würde das wahrscheinlich auch nutzen. Also dieses Apple One-Ding lohnt sich halt. Ich glaube, man spart so ungefähr die Kosten für so einen halben Dienst damit. Ja. Das heißt, wenn man tatsächlich die Dienste, die da drin sind, oder zumindest einen großen Teil davon tatsächlich sonst auch bezahlen würde, dann spart man damit Geld. So, dafür ist es ja eigentlich auch sinnvoll, dass man damit irgendwie Geld spart. Aber in meinem Fall ist es halt nicht so. Ich würde da drauf bezahlen und natürlich ein bisschen mehr kriegen, aber eben nicht alles brauchen, was ich da dann kriegen würde. Und deswegen zahle ich dann mehr für irgendwas, was ich nicht haben will. Was genau nicht das ist, was ich will. So.
Ja, ganz genau. Die Band liegt jetzt richtig los. Ja, also ich werde es mir auch nicht zulegen. Mal sehen, wie das in, keine Ahnung, in einem Jahr sieht es vielleicht anders aus.
Ja, und die größte Neuerung bei Apple war, das war's, ne? Also mehr gab es eigentlich nicht.
Nee.
Ja, okay.
iPhone kommt halt irgendwann anders wahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht kommt dann auch ein iPhone, die Apple Watch hat ja keine Corona-Erkennung, außer den Blutsauerstoff, wie du gesagt hast. Wenn man also Verdacht hat oder in einem Verdachtsfall ist, dass man sich mit Covid-19 angesteckt hat, oder mit SARS-CoV-2, auf jeden Fall, wenn man sich diesen aktuellen Coronavirus eingefangen hat, dann kann man einen Corona-Test machen. Und ich habe letztens einen gemacht. Ich war auf Dienstreise in ein bisschen in einem Gefahrengebiet. Musste ich leider hin. Und da bin ich zum Flughafen gegangen und habe so einen Corona-Test gemacht. Hast du den schon mal gemacht?
Ich bin schon mal mit einem Stäbchen im Mund beglückt worden und habe dann einfach eine Woche lang nichts gehört und dann angerufen und gefragt und dann war da nichts mehr.
Stimmt ja, im Mund war das bei dir nur?
Genau, das war im Mund, aber das war halt auch im 13. März oder so, also einer der ersten Tests.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte. Nee, bei mir war das am Flughafen im Mund und danach in die Nase.
Aber schon beides bei dir, ne? Also nicht bei wem anders in den Mund und dann bei dir in die Nase.
Nee. Ich habe das dann in die Corona, also ich habe dann so einen QR-Code bekommen, eine Corona-App eingetragen und irgendwie 17 Stunden später kam halt die Push-Mitteilung, Test ist negativ.
Das ist cool.
Hat sehr gut geklappt. Also ich bin da auch, also wirklich 17 Stunden, ne, ich war halt dann zu Hause, ich bin irgendwie freitags abends angekommen in Hamburg, freitags 19:20 Uhr habe ich den Test gemacht, habe mich schon darauf vorbereitet, dass ich irgendwie Montag Homeoffice mache, dass ich halt meine Kollegen nicht anstecke. Meine Frau wollte gerade zum Supermarkt gehen, da kam dann halt die Push-Mitteilung und dann konnte ich halt mit zum Supermarkt gehen. Das war ja ganz cool. Ja. Also der Ablauf finde ich, klappt sehr gut mit der App und so. Also hängt natürlich mal so ein bisschen davon ab, wo man den Test bekommt. Es gibt einige Labore, die halt nicht angeschlossen sind an dieses ganze System und wo das halt dann nicht so schön reibungslos funktioniert. Aber wenn, dann klappt es ganz gut. Wie gesagt, wenn man positiv getestet wird, wird man zusätzlich auf jeden Fall auch noch angerufen.
Okay, ja,
cool. Aber das ist dann nicht passiert.
Da kriegen wir jetzt aber, pass auf, da kriegen wir jetzt aber doch wieder die Kurve zu Apple zurück, weil Apple hat sich nämlich einen ziemlich krassen Stunt erlaubt. Die haben nämlich gesagt, hey Leute, iOS 14 hatten wir irgendwann mal auf der WWDC und so angekündigt, ne? Gab es jetzt lange Zeit eine Beta, das gibt's übrigens morgen für alle. So. Und das war jetzt softwaretechnisch nicht so ein großes Problem. Die Beta hatte ich tatsächlich bei mir auch laufen, die lief sehr, sehr gut für eine Weile. Also für die gesamte Weile, wie ich sie benutzt habe. Was krass ist, ist halt, dass die Entwickler, die ihre Apps darauf vorbereiten wollten, dass da möglicherweise irgendwas anders ist jetzt oder dass die neuen Features unterstützt werden, wie zum Beispiel die Widgets oder die Programmteil-Applikationen, die jetzt ja irgendwie in der echten Welt zu finden sein sollen. Ja, und die ganzen App-Updates, die gibt's halt einfach alle noch nicht. So, das heißt, es gibt zwar jetzt iOS 14 für alle, die ein unterstützendes Gerät haben, aber keine anderen Apps, die das irgendwie nutzen. Das ist eine ziemlich eigenartige Idee von Apple, das einfach so ohne Vorwarnung den Golden Master heute rauszubringen und die iOS 14 Vollversion für alle dann morgen. So.
Ja.
Ja, was das aber...
Also das größte Problem ist ja auch, dass es dann die Entwickler-Tools nicht in einer aktuelleren Version gab. Also du kannst ja nur in den Store was hochladen, wenn das mit dem zugehörigen Entwickler-Tool auch gebaut wurde. Dann hattest du halt einen Tag Zeit, das neue Xcode runterzuladen, deine App damit zu bauen, hochzuladen und hoffen, dass das rechtzeitig durch den Review-Prozess geht.
Mhm. Stimmt, richtig. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, ist richtig. Um nochmal zu den Features von iOS 14 zu kommen. Da ist jetzt ein neues Feature drin, was ich tatsächlich nutzen kann, weil ich ja mit meinem Handyvertrag jetzt neue AirPods Pro bekommen habe. Und die haben ein Feature bekommen, was ich in der WWDC Keynote damals auch schon angekündigt gehört hatte, nämlich Spatial Audio. Und Spatial Audio ist einfach quasi Augmented Reality für die Ohren. Also, wie erkläre ich das am besten? Wenn man ein Gerät hat, was einen Ton produziert, nehmen wir mal an, man nimmt so ein Telefon, hält es vor sich und spielt darauf irgendeinen Ton, dann hört man den Ton vom Gerät. Ist total logisch. Wenn man das mit einem Fernseher macht, dann hört man den Ton vom Fernseher. Es gibt da inzwischen aber 5.1 Systeme zum Beispiel, da hat man dann nicht nur die eine Box oder zwei Boxen am Fernseher dran, sondern stellt weiter links und weiter rechts noch eine Box hin und hinter sich auch noch zwei und irgendwo einen Subwoofer. Und dann kann man den Ton besser positionieren, weil dann weiß man, okay, da ist der Fernseher. Wenn der Ton von weit links kommt, dann kommt er aus dem linken Lautsprecher und dann kommt gleich von links irgendwas in das Bild rein. Und
also so ein typisches Ding ist so ein Helikopter, der von links nach rechts durchs Bild fliegt und dann hörst du den auch von links nach rechts durch den Raum fliegen.
Genau, so. Also Surround Sound eben einfach gedacht. Dann gibt's jetzt quasi Dolby Atmos, was das Ganze dann nicht nur in der waagerechten, also in der horizontalen um dich drumherum positioniert, sondern auch über dir und unter dir. So, und da gibt's dann auch entsprechend Boxensysteme für. Und Apple hat sich gedacht, okay, das können wir eigentlich auch alles machen, nur ohne die ganzen Boxsysteme, sondern wir nehmen einfach Kopfhörer. Bei Kopfhörern ist allerdings das Problem, die Kopfhörer wissen normalerweise nicht, wo vorne ist. Das heißt, die Kopfhörer denken, direkt vor deinem Kopf ist vorne und setzen da dann quasi den Center hin und alle anderen Geräusche werden dann, ne, mit cleveren Algorithmen so positioniert, dass sie so klingen, als wären sie an den richtigen Stellen. So, das funktioniert. Dafür sind 7.1 Kopfhörer beispielsweise auch da. Und die haben halt auch nur zwei Boxen, aber die berechnen dann den Ton so, dass er quasi für dich klingt, wenn du deinen Kopf ganz starr hältst, als hättest du so einen Haufen Boxen um dich drumherum. Und was dieses Spatial Audio von Apple jetzt neu macht, ist, dass die Positionierung dieser Kopfhörer im Vergleich zum Telefon quasi... Also die Kopfhörer wissen, wie sie zum Telefon positioniert sind. Ungefähr.
Das also war jedenfalls die Ansage. Wenn du dein Telefon vor dir stehen hast und dann nach links guckst, dann hörst du das Geräusch, keine Ahnung, hauptsächlich was von vorne kommen soll, halt nur noch auf dem rechten Ohr, weil dann dein rechtes Ohr näher am Telefon ist.
Genau, das ist der Witz. Und das ist es ist schwer zu begreifen und es funktioniert auch nur so leidlich. Also zum einen funktioniert es überhaupt nur mit 5.1 Sound oder mehr, also 7.1 und Dolby Atmos und so geht halt auch, aber nur in der Apple TV App, das heißt da dann auch mit selber hochgeladenem Kram und in der Disney Plus App aktuell. Und
müssen wir unseren Podcast also nicht dafür anpassen?
Nee, müssen wir tatsächlich nicht. Es ist aber auch, es ist so ein bisschen wonky. Also eigentlich war es so gedacht, dass das Telefon weiß, wie es sich bewegt. So, das ist so der Giro-Sensor in dem Telefon weiß ja auch, ob du es drehst oder in eine bestimmte Richtung bewegst. Und das ist bei den Kopfhörern, den AirPods Pro eben genauso. Aber das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wenn du deinen Kopf auf dein Telefon richtest und dann kurz mal eben zur Seite guckst, dann kannst du dein Telefon über den Sound weiterhin orten. Das Blöde ist nur, nach ein paar Sekunden verschiebt sich der Ton, weil die AirPods wissen halt nicht absolut, wo das Telefon ist, sondern sie wissen erstmal nur ungefähr, wo das Telefon ist. Das heißt, wenn du deine Augen schließt, dein Telefon vor dich hältst und dann dein Kopf drehst, dann kannst du am Anfang quasi dein Telefon noch orten und dann wächst, dann wandert aber der Sound, also die Mitte des Soundes wandert quasi mit in deinem Blickfeld und positioniert sich anhand deiner Kopfposition neu. Und das ist natürlich was sehr praktisch ist, weil dadurch kannst du es theoretisch auch mit einem Fernseher benutzen, aber auch sehr unpraktisch, weil dadurch kannst du nach 5 Sekunden ist der Ton halt an der falschen Stelle. Und das ist natürlich so ein Problem. Also als ich davon hörte und das zum ersten Mal ausprobiert habe, da fühlte ich mich wie bei der Wii damals, wo es nämlich hieß, hey, die Wiimote, die weiß genau, wie du sie bewegst im Raum, weil die kann sich ja positionieren und so. Und dann kannst du da total geiles Zeug mitmachen. Und es stimmt aber nicht, weil es ist nur ein 6-Achsen-Sensor drin. Also die Drehung in alle drei Richtungen und die Bewegung in alle drei Richtungen. Und das funktioniert halt so leidlich. Also ne, es ist für den Moment, wo du das zum ersten Mal erfährst, ist es total geil, weil dann kannst du quasi dein Telefon, du hörst den Ton wie aus deinem Telefon, aber du bist der Einzige, der es hört. So, das ist halt das Faszinierende daran, dass es so klingt, als würde der Ton aus deinem Telefon kommen und drumherum eben, aber tut er halt nicht. So, ne, und das funktioniert aber eben nur für einen kurzen Moment, bis du deinen Kopf für eine Weile wegbewegst und dann positioniert sich der Ton eben mit und das sind halt so 3-5 Sekunden und danach ist der Ton verschoben und dann ist die Illusion halt kaputt. Abgesehen davon funktioniert es auch noch schlechter, wenn du statt deines Kopfes einfach dein Telefon an eine andere Position bewegst, dann geht er halt gar nicht mit. Dann dauert es wieder, dann funktioniert es quasi gar nicht mehr. Also Also es ist schon eine ziemlich witzige Technik, so, aber es ist leider nicht so krass, wie ich es am Anfang vermutet hatte.
Okay.
So.
Schade.
Ja, schade eigentlich. Da kommt dann bestimmt irgendwann Spatial Audio Motion Plus raus, was man dann da so dran machen kann. Ja, naja, gut.
Ja. Ich habe ja keine AirPod Pros und deswegen kann ich es auch nicht testen. Ich mag die nicht. Ich habe ja lieber die normalen AirPods.
Ja, für die gibt's das leider nicht. Das gibt's halt ausschließlich mit den AirPods Pro. Naja, gut. Ja.
Irgendwas muss ich auch Pro machen.
Richtig. Es gibt neue Grafikkarten von Nvidia, die 3080. Ich wollte eigentlich länger drüber reden, aber jetzt habe ich gerade so lange über dieses Spacey Audio gesprochen. Deswegen, die sind ein ziemlich krasser Schritt grafisch in die richtige Richtung, weil die offensichtlich eine neue 5-Nanometer-Technologie benutzen oder so und deswegen auch viel günstiger sind als die Vorgängermodelle und die jetzt nichts mehr wert sind, sich ganz viele Leute darüber ärgern und jetzt sich freuen, dass sie viel bessere Grafikkarten für weniger Geld kaufen können. So.
Hast du das Vorgängermodell bei dir in deinem
Hackintosh eingebaut? Habe ich nicht, weil ich tatsächlich ja nur Radeon-Grafikkarten in so einem Hackintosh fahren kann, um damit Mac zu betreiben. Also tatsächlich ist es so ein bisschen interessant, wenn ich meinen Rechner als krassen Gaming-Rechner ausbauen wollen würde in ein paar Jahren, dann könnte ich mir die zusätzlich da reinbasteln. Aber momentan ist es total egal, weil okay, das keine Alternative ist zu der Radeon, die ich habe.
Okay.
Ja,
hab so mich viel zu ewig nicht mit dir.
Nee, ich auch nur so randmäßig. Also es gibt halt Linus Tech Tips, der erzählt halt spannende Sachen in diesem Internet, im YouTube und so. Und der hat halt darüber gesprochen und die Werte sind ziemlich krass.
Okay. Ja, super hot quasi. Da kannst du dich, ja. wenn du so ein Gaming-PC hast, kannst du ja auch so qualitativ oder grafisch hoch anspruchsvolle Spiele spielen. Ich habe da letztens eins gespielt, das ist lustigerweise so eine App, die einer aus dem Discord vom Internet, von der Internet Game Database gebaut hat. Ich habe diese App benutzt, die einem Spiele vorschlagen soll, und da kam dieses Spiel heraus. Das hörte sich ganz interessant an, und dann habe ich mir das mal auf der Switch geklickt, weil das auch gerade irgendwie Sale war. Das Spiel heißt Super Hot. Hast du davon schon mal gehört?
Ich weiß tatsächlich nur 2 bis 3 Dinge darüber. Soll ich mal sagen, was ich weiß?
Ja.
Es ist ein Ego-Shooter. Der besteht nur aus ungefähr 12 Farben, nämlich irgendwas zwischen Grau und Orange-Rot. Und ja. Man bewegt sich, also die Figuren, die man bekriegen soll, bewegen sich nur dann, wenn man selber sich bewegt.
Genau, ja, ist fast gut zusammengefasst. Also man kann eigentlich sagen, das sind nur 3 Farben. Es ist irgendwie nur Rot, Weiß und Schwarz.
Okay.
So ein bisschen, also natürlich so ein bisschen Schatten und sowas, ne? Aber nicht, also ein paar Grautöne sind schon dabei. Es ist kein so ein typischer Ego-Shooter, wo du halt immer durch so eine Welt läufst, sondern es ist halt immer so kurze Abschnitte, ne? Die du halt dann spielst. Und also die kannst du halt, so einen Abschnitt kannst du halt in einer Minute durchspielen ohne Probleme, so levelmäßig halt. Und es ist eigentlich eher ein Ego-Shooter-Puzzle, ne? Weil, wie du richtig gesagt hast, die Figuren, die Gegenspieler bewegen sich jedenfalls schnell nur dann, wenn man sich selber bewegt. Es bewegt sich alles so ganz, 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 ganz langsam. Also wenn jemand auf dich schießt, fliegt die Kugel ganz, ganz langsam auf dich zu. Es sei denn, du bewegst dich, dann geht die halt quasi in Echtzeit an dir vorbei.
Okay.
Also wenn du nur stehen bleibst, dann stirbst du halt auch irgendwann. Ne? Aber das Ziel ist es halt, du guckst, was los ist, positionierst dich, machst dann 3 Schritte, greifst eine Waffe, schießt jemanden ab. Und dann positionierst du dich wieder und dann siehst du, von da hinten kommt einer und dann gehst du auf den zu. Und wenn du stirbst, kannst du halt sofort wieder anfangen oder relativ schnell wieder anfangen und dann dich so nach und nach durch so ein Level durcharbeiten und die herausfinden, wie du dich da am schnellsten bewegst, am besten. Und dann wird das hinterher so in Echtzeit quasi zusammengefasst. Dann geht das halt auf einmal zack, zack, ein bisschen in 3 Minuten dieses Level besiegt, obwohl du eigentlich dafür 2 Minuten gebraucht hast.
Das war jetzt wirr. Also, wie lange bist du tatsächlich damit zeitlich beschäftigt, wenn du auf deine Uhr guckst, von das Level
beginnt Ahnung, bis... Vielleicht 2 Minuten für ein Level.
Und in Wirklichkeit sind es aber nur 3 Sekunden.
Ungefähr, ja.
Okay. Das erinnert mich jetzt von deiner Erzählung her an 2 Spiele. Das eine ist Hotline Miami, was ja quasi auch so ein Strategie-Shooter ist im alten GTA-Stil, also so Top-Down-Sicht in schwacher Grafik. Wo du quasi auch mehrere Versuche brauchst, um dann einfach zu checken, in welcher Reihenfolge du wen irgendwie abmurksen musst. Und das andere Spiel ist, ich habe den Namen vergessen.
Mad World, was auch so schwarz, weiß, blau, rot war.
Nee, das ist ein relativ modernes Spiel, vielleicht 2 Jahre alt, 3, wo du so einen Ninja-Typen spielst, der, es ist im Grunde so ein Jump'n'Run, so ein blutiges.
Ninja Gaiden?
Ach, herrje.
Ist älter.
Ich suche mal eben den Namen raus.
Naja, auf jeden Fall, das Spiel, ich fand das sehr, sehr interessant. Also das ganze Spiel ist sehr kurz. Also man kann es super schnell durchspielen. Also locker an einem Tag durchspielen. Aber dann hat das hinterher halt noch
Katana
so
Katana Zero heißt das.
Ah, Katana Zero, ja. Das wollte ich mal nochmal irgendwann zulegen.
Sehr gutes Spiel.
Genau, hinterher gibt es halt noch so Aufgaben, die du machen kannst. Und zum Beispiel, du kannst halt auch Leute ohne Waffe umbringen, also nur durch Prügeln, ne? Dann durch 3 Faustschläge, dann gibt es so nur mit einem Katana, nur mit einem Schwert alles fertig machen. Oder solche Herausforderungen gibt es, die man hinterher noch machen kann. Aber die habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ist ganz cool.
Was heißt hinterher? Bist du mit dem Spiel schon durch?
Ich bin mit dem Spiel durch, ja.
Und das war aber nicht so lang, weil du... Also letztlich ist es nur eine Minute komplette Spielzeit, oder?
Nein, es ist schon ein bisschen mehr. Es ist halt, Aber es sind halt auch nicht so viele Level. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich habe es halt auf der Switch gespielt und die liegt gerade nicht griffbereit, sodass ich nachgucken könnte.
Okay.
Ja. Also ich habe irgendwie, 11 € dafür bezahlt. Das war okay. Also war ein bisschen kurz vielleicht dafür, wenn man nur den Story-Modus spielt, so wie ich normalerweise. Aber hat schon Spaß gemacht. Und es war halt mal ein anderes Konzept. Das ist was anderes als die typischen Zweite Weltkriegs-Shooter, die halt keinen Spaß machen.
Ja.
Ein bisschen anderes Spiel ist ja auch Hyrule Warriors, was ein Spiel ist, was im Zelda-Universum spielt, aber nicht wirklich kein Zelda-Spiel ist.
Es ist, ja, genau. Es ist ein Warriors-Spiel, auch bekannt als Musou-Spiel. Musou ist japanisch und heißt überlegen. Und das ist quasi auch das, was du bist in diesem Spiel. Das ist so ein Top-Down-Spiel. Du siehst dich halt aus der dritten Ego-Perspektive, also über die Schulter. Ach Mensch, wie nennt man denn das?
Third Person.
Danke, also dritte Personensicht. Der dritte Mann guckt dir über die Schulter. Und du bekämpfst unglaublich viele Gegner in diesem Spiel, weil du einfach mächtig genug bist, das zu tun. Und das ist halt ein komplettes Genre. Früher gab es da Samurai Warriors und Ninja Warrior ist irgendwas anderes. Jedenfalls gibt es das halt als Hyrule Warriors schon eine Weile. Für die Wii U ist das erschienen. Ich weiß nicht, 2014 3DS. Oder so, für den 3DS anschließend auch nochmal in einer definierteren Version und dann in einer noch definierteren Version für die Switch. Und die Version habe ich tatsächlich und habe die neulich auch wieder angespielt, um das kurz zu erwähnen, weil es nämlich jetzt eine neue Version davon angekündigt worden ist, von Nintendo, einfach so mal eben, weil sie sich gedacht haben, wir haben noch nicht genug neues Zeug angekündigt in letzter Zeit. Und das heißt Age of Calamity, also Zeit der Verheerung, und behandelt die Geschichte von Breath of the Wild. Also die Geschichte. Die
Vorgeschichte.
Der Geschichte von Breath of the Wild quasi. Also 100 Jahre vor den Ereignissen des Spiels, das wir alle kennen und lieben. Und das ist ziemlich cool, weil laut Geschichtsbuch war das halt damals eine Schlacht. Und dieses Genre Musou ist einfach genau dafür gedacht, um so Schlachten gut präsentieren zu können, weil da sind halt sehr, sehr viele Leute auch unterwegs und werden platt gemacht und dann hast du zwischendurch so Aufträge, hier renn mal dahin und mach dieses Tor auf und hier renn mal dahin und sorg da um, hilf da irgendwie mit und so. Und das ist eigentlich genau das perfekte Genre für diese Geschichte, die da erzählt werden soll. Und da das, also normalerweise ist so ein Warriors-Spiel einfach sehr umfangreich, hat sehr, sehr, sehr viele Protagonisten, zwischen denen man wechseln kann, bei dem Definitive Edition von Hyrule Warriors, da waren es irgendwie 50 verschiedene Leute oder so, die du alle spielen kannst. Lass es 30 sein, das sind jedenfalls sehr, sehr viele. Und auch dementsprechend viele sehr knappe erzählte Storys, aber keine grundlegende Geschichte, die irgendwie zusammenhängend erzählt worden wäre. So, also ja, die ist hanebüchen so. Also ne, es geht eigentlich nicht um diese Geschichte. Und das, glaube ich, ist in diesem Age of Calamity, Zeit der Verheerung, eben anders. Weil da, wir wollen ja wissen, was eigentlich passiert ist in der Zeit. Und zwar chronologisch und sinnvoll anhand der Figuren, die wir mögen. So, und deswegen dürfte das in dem Spiel ein bisschen was anderes sein, was die Geschichte und die Story angeht. Und die Wiederspielbarkeit, weil normalerweise sind diese Warriors-Spiele einfach sehr, sehr viel wiederspielbar, weil man dann irgendwie andere Waffen benutzt und andere Leute, um das gleiche Level nochmal zu spielen. Das macht vielen Leuten viel Spaß, einfach da irgendwie 300 Stunden reinzustecken, um das alles freizuschalten. Und ich weiß nicht, wie das bei dieser Version von dem Spiel nun werden soll.
Ja, ich auch nicht.
Gut,
ich habe auch nur Hyrule Warriors. Ich glaube, auf dem 3DS habe ich das. Oder habe ich es für die Wii U? Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das auch.
Ist ein aber gutes nicht viel Spiel. Gespielt.
Ja.
Es lohnt sich.
Ja, muss ich vielleicht mal nochmal wieder reinlegen in die Konsole, in die es reingehört.
Was sich auf jeden Fall auch lohnt, und das ist tatsächlich heute, wir nehmen am 17.09. auf, morgen erscheint es offiziell, ist es bei mir erschienen, zum ersten Mal via Amazon.de bestellt und einen Tag zu früh geliefert worden, Super Mario 3D All-Stars.
Das ist eine Compilation von den ersten drei Super Mario 3D Spielen, wenn ich mich nicht täusche, und zwar Super Mario 64 oder Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy. Ich glaube, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass das erscheinen sollte, weil das auch so relativ kurzfristig angekündigt war und dann sofort hier, da habt ihr es in zwei Wochen.
Genau, das ist ziemlich beeindruckend. Die heißen tatsächlich alle Super Mario irgendwas. Und es sind halt drei Spiele drin, die für sich genommen sehr gut sind. Also die haben natürlich alle ihre Schwächen, weil es sind halt die ersten, mehr oder minder die ersten 3D-Jump'n'Runs und so ein bisschen Vorreiter. Und deswegen haben die einige Konventionen noch nicht gekannt, logischerweise, die es heutzutage gibt, und steuern sich alle so ein bisschen eigenartig. In Super Mario 64 beispielsweise, da dreht sich Mario nicht auf der Stelle. Das heißt, er macht immer so einen kleinen Schritt vorwärts, wenn er eigentlich nur sich drehen sollte. Und das steuert sich einfach sehr eigenartig. Und da sind viele andere Sachen auch. Mit der Kamera wussten sie damals noch nicht so richtig, was anzufangen. Super Mario Sunshine ist genau das Gleiche. Da sind halt auch einige Dinge, benehmen sich ganz komisch in diesem Spiel. Auch deswegen, weil es für die Switch natürlich ein Port ist. Und das Original von GameCube war, wo es einfach nur eine Schultertaste gab. Die war dafür aber analog. Und das bedeutete, man konnte sie ein bisschen reindrücken und sehr viel reindrücken. Und das ist für viele Teile des Spiels egal. Nur hat es beim GameCube damals dafür gesorgt, wenn du es ganz reingedrückt hast, dass Mario sich nicht mehr bewegt hat. Und du quasi frei zielen konntest um Mario drumherum. Und das ist bei der Switch damit gelöst worden, dass es einfach zwei Schultertasten gibt und du nun die eine benutzt, wenn du mit Mario noch laufen willst, und die andere benutzt, wenn du stehen bleiben willst und schießen willst. Also, ne, das ist auch relativ harmlos, was die Steuerung angeht. Abgesehen davon war es in diesem Spritzmodus bei Mario Sunshine, Super Mario Sunshine, so, dass oben unten war und unten oben. Das heißt, wenn du deinen Stick nach oben gezogen hast, dann hast du quasi die andere Richtung, in die andere Richtung dich bewegt, als das jetzt in dieser Version der Fall ist. Mhm. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber es ist am Anfang ungewohnt. Und das liegt halt auch daran, dass Super Mario Sunshine, eben schon 18 Jahre alt, damals noch nicht so richtig wusste, wie man das eigentlich macht mit der Steuerung und wie eigentlich die Konvention irgendwann sein wird. Ja. Und Super Mario Galaxy hat das Problem auf der Switch, dass es einfach quasi keine Fuchtelsteuerung mit Sensorbar gibt. Und deswegen bewegst du halt dein Gamepad so ein bisschen in der Bewegung rum, aber das ist das gleiche wie mit den AirPods Pro. Das weiß eigentlich nicht genau, wo oben und unten ist, sondern rät immer nur so ein bisschen anhand der vorher bekannten Position. Und du kannst mit dem Joy-Con oder mit dem Pro-Controller oder so, kannst du dich zwar in der bewegen, also indem du den so ein bisschen hoch, runter und links, rechts schwenkst, aber da, weil der nicht weiß, wo vorne und hinten ist, musst du das auch alle Nase lang resetten, was sich so ein bisschen eigenartig anfühlt. Und wenn du das im Handheld-Modus spielst, dann musst du das mit dem Touchscreen machen, diese Sternchen da einsammeln.
Genau, du musst halt so Sternchen einsammeln bei diesem Spiel über der Fruchtelsteuerung.
Genau, und diese Touchscreen-Steuerung, die funktioniert natürlich quasi überhaupt nicht. Also du musst halt mit Mario stehen bleiben, weil dir fehlt halt einfach ein Gliedmaß, mit dem du diesen Touchscreen bedienen könntest, während du Mario steuerst.
Perfekter Zweispielermodus. Du steuerst und der andere fuchtelt auf dem Bildschirm rum, sodass du nichts mehr sehen kannst.
Genau, ja, das wäre zum Beispiel eine Option. Naja, dafür war es ja damals tatsächlich auch gemacht. Also Super Mario Galaxy konnte man mit zwei Spielern spielen, wobei der andere dann eben nur seinen Joy-Con hatte und, Joy-Con hieß es nicht, Wiimote hieß es damals, und dann eben die Sterne eingesammelt hat. So, und das, den Modus gibt es jetzt halt auch wieder, aber eben nicht mobil, sondern nur mit den Joy-Cons separat.
Ja.
Und insgesamt, es läuft alles ziemlich gut. Super Mario Sunshine sieht so gut aus wie noch nie, wenn es auch nur in 30 Frames per Second läuft. Super Mario 64 hat die gleichen Kameraprobleme wie früher auch. Also es ist zum einen relativ
ruckelig. Du hast die schon alle angespielt, ne?
Mhm, genau, ich habe die vorhin alle angespielt. Super Mario 64 ist zum einen relativ ruckelig und zum anderen bewegt sich die Kamera halt nicht frei, sondern es ist halt der Lakitu, der da hinter Mario herfliegt. Man gewöhnt sich halt dran, so, ne? Also, ich glaube, dass ich das Spiel jetzt, wo ich das auf der Switch habe, schon noch mal eine Runde länger spielen werde als bislang. Aber mein Lieblings-Super Mario wird es nicht werden. Super Mario Sunshine bin ich auch wieder so ein bisschen geerdet tatsächlich, weil es auch einige Steuerungseigenarten hat. Wie gesagt, also diese Flat-Steuerung, wie heißt der Dreck weg, 0817 in Deutschland, die ist schon ein bisschen strange. Und es sind offensichtlich diese blauen Münzen in dem Spiel sehr schwer zu finden. Und was ich an dem Spiel halt vor allem schätze, ist sein Setting in dieser tropischen Welt. Und das hat es natürlich nach wie vor, aber es sind schon einige Eigenheiten drin, Eigenarten. So, also sind alles drei sehr, sehr schöne Spiele, ziemlich lieblos zusammengeklöppelt. Also beispielsweise, wenn der Dreck weg 0817 sich vorstellt, dann redet er halt mit seiner Original GameCube Sprachausgabe, weil sich aber die Buttons geändert haben, kann er nicht sagen Press the R Button to irgendwas und dann sagt er einfach nur Press the Button to irgendwas, weil die dann halt nicht die damalige Sprachaufnahme für den korrekten Button hatten.
Mhm.
Das ist so ein bisschen eigenartig, aber ansonsten funktioniert das eigentlich alles ganz gut.
Ja, ja, ich bin gespannt. Also Super Mario Sunshine will ich ja immer noch mal spielen und ich habe es ja auch auf dem GameCube. Also ich weiß noch nicht, ob ich es auf der Wii, auf der Switch oder auf dem GameCube dann spielen werde. Ich habe es natürlich auch bestellt, dieses Super Mario 3D All-Stars. Das müsste tatsächlich zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung des Podcasts bei meinen Eltern ankommen. und ja. Dann sind wir mal gespannt. Ich weiß, ich werde es mir auf jeden Fall dann mal reinlegen, sobald ich es in den Händen habe. Aber das kann auch ein bisschen dauern. Hab zurzeit andere Sachen zu tun.
Ja, ich eigentlich auch. Und es hat sich tatsächlich auch, ich habe das vorhin so 2 Stunden gespielt ungefähr. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, Moment mal, was machst du hier eigentlich? Das ist Zeitverschwendung. Du hast dieses Spiel schon mal gespielt. Spiel doch irgendwas, was du noch nicht kennst. Aber das ist ein grundsätzliches Problem bei den Spielen, die ich liebe und die ich früher halt gespielt habe.
Ja. Ja. Würdest du es mir denn empfehlen, auf der Switch oder lieber doch auf dem GameCube zu spielen?
Ich sag mal so, du hast ja so einen Frame-Meister, mit dem das erheblich besser aussehen dürfte, als es ursprünglich aussah. Ich würde es an deiner Stelle wahrscheinlich auf dem GameCube spielen, weil das die zum einen
originalere
Version ist, ne? Ja, die originalere Erfahrung ist, weil da auch von den Zwischensequenzen nichts geklaut wurde. Und weil eben die Steuerung besser ist als früher. Weil die Switch hat einfach einen A- und B-Button und die sind in diesem Spiel und in all diesen Spielen sind die gleich belegt. Weil früher gab es halt offensichtlich weniger Buttons. Und der GameCube im Speziellen hat halt nur diesen einen fetten grünen A-Button gehabt und drumherum sind ein paar andere Knöpfe. Und aus irgendeinem Grund sind die A- und B-Buttons hier halt komplett gleich belegt. Und das ist ein bisschen strange. Deswegen würde ich schon die Originalsteuerung bevorzugen bei wahrscheinlich all den 3 Spielen hier.
Ja. Und ihr, liebe Hörer, könnt mir auch mal sagen, gebt mir Tipps, wo ich spielen soll, in die Kommentare unten. Drückt Subscribe und die Glocke.
Holger fuchtelt mit seinen Fingern und zeigt nach unten.
Genau. Ja. Na gut, Arne.
Ja. Genau. So viel dazu. Wir hören uns jetzt vielleicht eine Weile nicht. Wir müssen mal gucken, wie wir das nächstes Mal gewuppt kriegen.
Genau, der Grund dafür ist, dass ich gerade am Umziehen bin oder bald umziehen werde und dadurch sehr viel eingespannt bin und irgendwann auch kein Internet haben werde, kein festes, nur mobiles und alles ein bisschen doof ist. Aber wenn es eine Pause gibt, dann ist sie nicht von langer Dauer.
Der Grund ist tatsächlich auch, und ich habe bislang gedacht, das sei der eigentliche Grund, weil ich auch im Urlaub bin, einfach den Anfang vom Oktober. Und jetzt haben wir schon fast Anfang Oktober und es könnte gut sein, dass wir einfach da keine Sendung aufgenommen kriegen, weil es einfach nicht geht.
Genau.
So, also.
Es gibt viele Gründe.
Es gibt einfach sehr, sehr viele Gründe. Wir mögen euch alle nicht. Das ist der Hauptgrund.
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht.
Okay, ich glaube, die Band liegt hier gleich los. Dann machen wir lieber Schluss.
Jo.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.